Einen Migrations-Integrationsdiskurs, mit dem wir gleich anfangen könnten, haben wir aktuell mit dem vorbeigegangenen EU-Gipfel erkämpft. Hat der österreichische Bundeskanzler eine weitere Stärkung der EU-Außengrenzen. Möchte also der ÖVP-Parlamentsklub, dass wir das jetzt so sagen, laut Aussendung, also hat das jetzt erkämpft. Das ist das Erste, was auffällt, so wie jede Asylrechtsnovelle in Österreich immer Verschärfung heißen muss, ist das Einzige, was wir mit dem Außengrenzschutz jemals gemacht haben, ist immer verstärken, verstärken, verstärken. Seit 2 Jahrzehnten könnte man jetzt sagen, 19 Jahre gibt es Frontex zum Beispiel, die EU-Grenzschutzagentur. Das heißt, diese Außengrenzen müssen ja unfassbar stark und geschützt sein mittlerweile, oder?
Ja, und das Erstaunliche ist, dass wir noch immer nicht begriffen haben, dass der Außengrenzschutz nicht die Migration stoppt. Mhm. Als Frontex angefangen hat, haben die 5,1 Millionen Euro Budget gehabt. Ja. Und damals ist in dem Jahr die Flüchtlingszahl um 300.000 zurückgegangen in Europa. Heute haben wir das 120-fache an Budget für Frontex plus immense Ausgaben aller 27 Mitgliedstaaten für ihren eigenen Grenzschutz. Und die Zahl der Flüchtlinge und Migranten, die über die Grenze kommen, auf irreguläre Weise steigt und steigt. Das heißt, spätestens da hätte man doch merken müssen, dass das nicht die richtige Maßnahme ist.
Sie behandeln das unter dem Titel Deception, also Täuschung, ja. Dass man, wird das Stichwort im Vortrag sein, dass man Migration in dem Sinn überhaupt stoppen könnte. Werden wir getäuscht? Täuschen wir EuropäerInnen uns irgendwo selbst?
Wir werden getäuscht und wir täuschen uns selbst. Ich habe das in 4 Kapitel eingeteilt und eben über die Falschinformationen und eins davon heißt Migrationsstopptäuschung. Und tatsächlich ist es so, dass oft, wenn man sich im europäischen Kontext das ansieht, die Länder, die am meisten gegen Immigration wettern, ihre Immigrationsprogramme haben, weil sie nicht bestehen können ohne Migration. Moderne Industriestaaten, noch dazu mit einer alternden Bevölkerung, brauchen Zuzug. Und statt dass man endlich einmal neu andenkt und sagt, okay, wie können wir das neu regeln und den Zuzug, den wir wollen und den wir brauchen, geordnet bringen und den Menschen, die Schutz brauchen, auch wirklich Schutz zu geben, packt man immer wieder die alten Rezepte aus. Und eins der ältesten, die geradezu reflexartig immer kommen, ist Außengrenzschutz. Ungarn zum Beispiel hat, wie wir wissen, eine Mauer. Ja. Also einen Zaun, den habe ich gesehen, ein grauslicher Stacheldrahtzaun mit diesem, wie heißen die, dieser NATO-Zaun, dieser ganz scharfe, gegen Serbien.
Klingen sind das fast.
Ja, genau, wie Rasierklingen scharf. Und trotzdem sind voriges Jahr mindestens 90.000 Menschen durchgekommen. Die sind einfach durch Ungarn durchgewunken worden. Und Ungarn sagt dann, ja, wir haben gar keine Flüchtlinge. Warum? Weil sie dort keinen Asylantrag stellen. Das heißt, sie kommen trotz Zaun. Mhm. Der Zaun nutzt nun mal nichts. Und dann werden sie durchgewunken. Ich habe heute mit einer ungarischen Bekannten gesprochen. Und die hat gesagt, sie ist unlängst im Zug gefahren. Und da waren auch Leute, die rein äußerlich gewirkt haben wie Flüchtlinge und die Polizei ist durchgegangen oder die Zollbeamten vermutlich, die Grenzpolizei und haben alle kontrolliert, nur die nicht. Weil da sind sie sehr froh, dass die nach Heggeschalum fahren und dann hinüber nach Österreich. Also da ist so viel Scheinheiligkeit in dieser Debatte, das ist fast nicht auszuhalten.
Wie kommt man jetzt vom Reden über Migration zur Integration oder kommt man jemals dort an, frage ich mich angesichts dieser Diskurse. Wir haben in der Rhetorik sogar von Personen, die jetzt Integrationslandesrat oder auch Integrationsministerin am Türschild stehen haben. Die Ministerin Susanne Raab sagt in einer Aussendung zuletzt den Satz, gelungene Integration hänge immer auch von der Anzahl der Menschen ab, die nach Österreich kommen und fängt dann an, über Abschottung zu reden, also wieder über Außengrenzschutz zu reden. Europa müsse gemeinsam illegale Migration stoppen. Das ist also wieder diese Message, die ÖVP gerade im EU-Rat trommelt, mehr Grenzinfrastruktur, wie das in den diplomatischen Dokumenten dann genannt wird. Aber eben auf eine Frage nach gelungener Integration halt so ein Übergangssatz und dann sind wir wieder an der Grenze. Gleichzeitig gibt es wesentliche Erleichterungen jetzt, das ist dieselbe Aussendung, bei der Integration von aus der Ukraine vertriebenen Menschen auf dem Arbeitsmarkt, auf dem österreichischen. Abbau von Hürden, eine aktive Einladung, also zum AMS und was immer dann die relevanten Beratungsstellen sind, sich dorthin zu wenden. Also was könnte denn aus Ihrer Sicht eine Integrationsministerin beruflich machen? Was könnte eine Integrationspolitik sein? Also rahmenpolitische Steuerungsinstrumente, die Integration befördern, erleichtern im eigentlichen Sinn.
Zunächst einmal ist die Integrationsministerin gar nicht zuständig für den Zuzug,
ja,
sondern die sollte sich eigentlich um die kümmern, die legal hier sind und die man integrieren will. Integration ist auch immer eine gegenseitige Angelegenheit. Das heißt, die Leute müssen sich integrieren wollen und sie müssen auch die Chance dazu haben und die Aufnahmegesellschaft muss sie integrieren können. Und da ist vieles im Argen. Eines der Dinge, die mich immer wieder in Erstaunen setzen, ist, dass im öffentlichen Diskurs sagt man immer, wir brauchen die qualifizierten Migranten. Und ich kenne sehr viele, gerade die Qualifizierten, die rasseln in der sozialen Rangordnung ganz stark runter, wenn sie nach Österreich kommen, weil da sehr, sehr viele Diplome einfach entweder gar nicht anerkannt werden oder es so schwierig ist, die anzuerkennen, dass sie letztlich irgendwo im Hilfsarbeiterbereich landen. Das ist also für die Leute selbst unglaublich bitter und demütigend und ist also volkswirtschaftlich eine unglaubliche Verschwendung von humanen Ressourcen. Mhm. Und da offenbart sich wieder genau dieser Gegensatz, dass wir sagen, ja, wir wollen die Qualifizierten haben, aber wenn dann die Qualifizierten kommen, dann lassen wir sie, ich weiß nicht, in der Landwirtschaft pflücken oder wir lassen sie putzen, wir lassen Ärztinnen pflegen und Ähnliches.
Wir reden mit Melita Zsunyics über Integrations- und Migrationsdiskurse und die Realität. Illegale Migration stoppen, das Zitat von der Integrationsministerin war die Antwort auf eine Frage der Kronenzeitung nach dem aktuellen Integrationsbarometer. Ich habe es auch da von Hayek im Auftrag des österreichischen Integrationsfonds. Da wird zunächst allgemein gefragt, worüber die österreichische Bevölkerung sich Sorgen macht. Das schickt mir da auch gerade der Toni Brandner per e-mail.1@orf.at, wenn Sie noch schreiben möchten. Die Top-Sorgen der Österreicher sind inflationsbedingt dieses Jahr alle wirtschaftlicher Natur, mit einmal Klimawandel dazwischen, einmal Gesundheitsversorgung dazwischen, dann die weltpolitische Lage, Ukraine, Russland und auf Platz 9, wenn man so will, dann erstmals die Integration von Flüchtlingen und ZuwanderInnen als Sache, die der Mehrheitsbevölkerung Sorgen macht. Die Integrationsfrage und dann die Migrationsfrage, Angst vor einer erneuten, Anführungszeichen, Flüchtlingskrise, haben allerdings die Angst vor Covid jetzt wieder deutlich überholt. Frau Zsunyics, was sagen Sie zu den Analysen, die sagen, Migration als Wahlkampfthema, da versuchen, wir haben es jetzt wieder gesehen, zwar alle Parteien bis in die sogenannte Mitte weit hinein, sich Punkte abzuholen, aber vielleicht zieht das gar nicht mehr so bei den Menschen, heißt es teilweise. Wir haben jetzt andere Sorgen. Ist das so?
Ich glaube zum Ersten, es gibt die echten existenziellen Sorgen. Das ist die Teuerung. Wenn ich nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll, dann ist mir relativ wurscht, ob eine Frau ein Kopftuch trägt oder nicht. Das ist das eine. Das andere ist, es hat ja einen Reality-Check gegeben während Covid, als plötzlich Arbeitskräfte aus dem Ausland nicht einreisen konnten, das Pflegesystem drohte zusammenzubrechen, die Felder drohten ungeerntet zu bleiben. Also das hat hoffentlich ein paar Menschen zum Nachdenken gebracht, dass eben moderne Wirtschaft nicht funktionieren kann wie irgendwo im Talschluss im 17. Jahrhundert.
Der Herr Leibezeder hat uns angerufen und möchte was dazu sagen. Schönen guten Nachmittag, Herr Leibezeder.
Ja, schönen Nachmittag. Ja, was mir immer wieder auffällt, ist, dass sozusagen ein grundlegendes Problem in unserer Gesellschaft nicht behandelt wird. Und das ist der latente Rassismus, den es bei uns gibt. Der hat seine Geschichte, der nutzt auch verschiedenen, ich sag mal, vielleicht auch Geschäftsleuten. Und der wird irgendwie nicht behandelt in der Gesellschaft, weder in der Schule. Ich meine, der Antisemitismus als Sonderform, sage ich mal, des Rassismus, der wird schon behandelt, Aber im Allgemeinen, Rassismus wird eigentlich kaum thematisiert. Da wird irgendwie immer so schamhaft herumgeredet, bis halt mal ein Wahlkreuzel wieder, sagen wir, was von sich gibt. Aber dann ist die Diskussion über den latenten Rassismus in der Gesellschaft eigentlich wieder vorbei. Und das finde ich, das sollte man mehr ins Auge fassen und auch sozusagen erzieherisch und bildungspolitisch vor allem tätig werden.
Mhm, danke, Herr Leibitz-Eder. Auf der Leitung 2 der Herr Mayer. Schönen guten Nachmittag, Herr Mayer.
Ja, guten Tag, danke. Der Vorredner, der Herr Leibitz-Eder, hat mir eigentlich schon einen wesentlichen Punkt aus dem Mund genommen. Es stimmt, Österreich hat, wenn man den Meinungsumfragen seit vielen Jahrzehnten glauben darf, ein Potenzial von mindestens einem Drittel, dass, wenn die Leute ehrlich antworten könnten, sie einen starken Führer wollten. Der dürfte auch Adi heißen, wenn es ganz unbeobachtet wäre. Und das Traurige ist einfach, dass auf dem Rücken der Flüchtlinge, der Schutzsuchenden, der Vertriebene, und keiner geht gerne aus seinem Land weg, Politik gemacht wird und angeblich christlich-soziale Partei wie die ÖVP ähnliche verlogene Politik fährt, wie der Herr Orban, mit dem Sie sich natürlich jetzt umso besser verstehen müssen, um nicht noch mehr Schäfchenstimmen noch weiter rechts an die FPÖ zu verlieren. Da herrscht natürlich jetzt Panik. Aber das ist, glaube ich, ein Fixpunkt der österreichischen Politik, der sich durch die Geschichte durchzieht und jetzt halt eine neue Anwendung findet. Und ich sehe, ehrlich gesagt, leider resignierenderweise relativ keine Chance daran, wirklich was zu ändern.
Danke, Herr Mayer.
Auch mit der Erziehung in den Schulen, die notwendig wäre. Es gibt nach wie vor nicht das Fach der politischen Bildung in Österreich, wahrscheinlich mit gutem Grund. Ja, es ist leider nicht mehr zu sagen, was positiv wäre, okay. Aber immerhin, es gibt Änderungen wie diese.
Okay.
Nur wer hört die? Vielen Dank.
Danke, Herr Mayer. Ressentiments, also zweimal Ressentiments und das politische Ausschlachten von Ressentiments.
Das politische Ausschlachten von Ressentiments sehen wir eigentlich in ganz Europa bei Wahlkämpfen, wenn man ablenken will von irgendwelchen unangenehmen Themen, wenn man ablenken will von irgendeinem Skandal, dann zieht man immer so die Karte der Fremdenfeindlichkeit oder des Rassismus heraus und spielt die, weil man weiß, dass man damit Emotionen aufpeitschen kann. Aber die Parteien der Mitte, und da spreche ich nicht nur von Österreich, erleben immer wieder, dass, wenn sie sich dieses Themas annehmen, dass sie verlieren, weil man geht dann zum Schmiedl und nicht zum Schmied und dann geht man wirklich zu den ganz Rechten. Zu dem, was Herr Leibitz-Eder und Herr Mayer gesagt haben, da kann ich nicht ganz zustimmen. Ich war ja sehr lange bei UNHCR auch in Österreich und habe viel mit Lehrern zusammengearbeitet und weiß, dass gerade in den Schulen sehr, sehr viel, sehr engagierte Lehrer und Lehrerinnen das Thema Fremdenfeindlichkeit und Rassismus behandeln. Und es gibt auch tolle Materialien dazu. Also ich glaube nicht, dass das unterrepräsentiert ist. Was ein bisschen fehlt in der ganzen Debatte, ich würde eher sozusagen ein bisschen Luft aus der Debatte holen. Was fehlt, ist die Akzeptanz, die Normalität des Andersseins. Dass man immer so ein Trara macht, wenn jemand ein bisschen anders ausschaut oder ein bisschen anders angezogen ist, statt dass man das akzeptiert. Und gerade bei Kindern sieht man das in den gemischten Schulen, also in den Schulen, wo viele Migrantenkinder dabei sind, ist das ganz normal. Die gehen miteinander um und da kommt es darauf an, ob der Mohammed gut Fußball spielt, weil ich auch gerne Fußball spiele, und nicht, was der zu Mittag isst. Und diese Normalität, die Kinder eigentlich haben, die sollten wir uns auch als Erwachsene ein bisschen abschauen und zu Herzen nehmen. Es zeigt sich ja auch tatsächlich in allen Umfragen, dass die Vorurteile dort am stärksten sind, in den Personengruppen, die eigentlich nie Kontakt haben zu Ausländern und Ausländerinnen. Und also zum Beispiel Pensionisten, Pensionistinnen, Landwirte oder in Gegenden, wo es sehr wenig Ausländerinnen und Ausländer gibt. Mhm. Und da ist eigentlich die Kommunikation, das Zusammensein, das Erkennen, dass die eigentlich eh so sind wie wir und die einen sind sympathisch und die anderen nicht, und das hängt jetzt nicht von der Religion oder der Hautfarbe ab, das müsste eigentlich gefördert werden.
Mhm. Judith Kohlenberger und Vedran Čihić sprechen im Standard-Kommentar letzte Woche von dem Migranten, oder vielleicht ist es auch dann der imaginierte Migrant, als idealem, Zitat, Phantomgegner und fragen, wieder Zitat, ob politische Akteure überhaupt an einer Lösung der Migrationsfrage interessiert sind oder nicht vielmehr das Problem brauchen, also eben um damit diese Stimmung zu machen. Und im Gegensatz dazu würde stehen, noch ein Zitat aus dem Artikel, die Chancen, die mit Vielfalt verbunden sind für den Arbeitsmarkt oder für die internationale Wettbewerbsfähigkeit etwa, weil Sie gerade vom Normalisieren oder auch vom Positivbesetzen der Vielfalt an sich gesprochen haben, ist ja auch eben, dann sagt man, das ist gut für den Wirtschaftsstandort und das ist genau der zentrale Wert teilweise ein und derselben Parteien. Und weiter heißt dann noch, dass Österreich diese Chancen historisch auch immer wieder ergriffen hat, die aber dann im öffentlichen Diskurs kaum vorkommen. Und das ist etwas, was Sie in vielen EU-Ländern eben beobachtet haben. Sie haben es am Anfang gesagt. Also nicht nur weiß man um den Wert von Einwanderung und auch von spezifisch von Vielfalt, man macht es auch in Wirklichkeit eh.
Man braucht sich nur die alte Story, das Wiener Telefonbuch, anzusehen. Ich kenne kaum Leute, die sagen, sie haben nicht irgendwo eine tschechische Urgroßmutter oder einen italienischen Opa. Wir sind gerade geografisch in dieser Position zwischen Nord und West und Ost und Süd, war Österreich immer schon ein Gebiet des Zuzugs und des Wegzugs. Und das bezeugen auch unsere Familiennamen. Daher verstehe ich ja nicht, dass dann FPÖ-Politiker, die ihrerseits auch ihre tschechischen und ungarischen Familiennamen haben, immer wettern gegen den Zuzug, wo sie selbst letztlich Nachkommen von Zuzüglern sind, die ebenfalls übrigens angefeindet wurden, als sie gekommen sind.
Man braucht da gar nicht bis in die Monarchie zurückgehen. Wir haben ja dieses Österreich als Brückenkopf oder Österreich als Sitz der internationalen Organisationen, die man daher eingeladen hat. Also für die Expats möchte man ja bunt und vielfältig und attraktiv sein, oder?
Das stimmt, ja. Man unterscheidet immer zwischen diesen Expats, also diesen reichen Ausländer, Diplomaten, ja, der irgendwo aus exotischen Ländern kommt und sehr viel Geld in Österreich lässt. Und er kann Manager sein oder eben Diplomat, irgendwie was ganz Wichtiges. Und dann denen, die unsere Drecksarbeit machen und auf die wir, wie die Lockdowns gezeigt haben, wesentlich angewiesener sind als auf die Expats.
Sie haben auch, auf einer dieser Folien steht, es ist am besten, wenn Sie an der EU-Außengrenze ankommen, Sie kommen mit der Yacht. Es gibt dieses Phänomen von einigen Ländern, wusste ich es, zum Beispiel Malta, da kann man die Staatsbürgerinnenschaft mehr oder weniger kaufen. Und das ist aber ein Schengen-Land, das heißt, Sie haben dann den Status einer Europäerin, einer Schengen-Bürgerin ziemlich gleich.
Genau, also ich sage immer, wenn Sie nach Malta mit der Yacht kommen und bereit sind, 250.000, 300.000 Euro zu investieren in irgendein Projekt, dann können Sie dort Aufenthaltsgenehmigung bekommen, das heißt dann natürlich im Schengen-Raum überall. Und Sie können für größere Beträge wahrscheinlich auch die Staatsbürgerschaft bekommen. Portugal ist besonders günstig, da ist es nur 250.000. Griechenland hat solche Programme und viele andere Länder auch. Das heißt, man ist schon sehr selektiv in dem, wen man als Fremden wahrnimmt und gar nicht da haben will und Zäune bauen will und Mauern und wen man als Fremden einlädt.
Der Herr Sascha hat uns angerufen. Schönen guten Nachmittag.
Guten Nachmittag.
Hallo, sind Sie ein Expat?
Ich bin ich lebe seit 30 Jahren in Österreich. Ich habe 1979 die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen, war damals in Persien oder Iran und aufgrund der Revolution habe ich die Staatsbürgerschaft bekommen. Was mich wundert ist, und ich bin so eine Art Expat, was mich wundert ist, ich kann es nicht ganz aufdröseln, dass man Menschen, die wie ich seit Jahrzehnten in Österreich leben und auch ihre Steuern zahlen, als Menschen zweiter Klasse teilweise behandelt. Ich habe heute in einem Webinar zum Thema Arbeitssuche gehört, dass wenn man Ali heißt, und das war die Aussage des Beraters, des AMS-Beraters, wenn man Ali heißt, hat man 6-mal schwächere Chancen, einen Job zu bekommen in Österreich. Wenn ich das in dem Kontext, was die Dame vorhin gesagt hat, mit den FPÖ-Aussagen setze, dann sehe ich hier einen dringenden Handlungsbedarf, wo der Aussage vom ehemaligen Verteidigungsminister den heimischen Österreichern, wer auch immer das ist, klar gemacht wird, dass sie nicht die einzigen Österreicher in diesem Land sind und auf der anderen Seite auch den Österreichern mit Migrationshintergrund klar gemacht wird, in welchem schönen Land sie leben und dass auch der Yusuf aus Liesing weiß, dass Pongau auch ein Teil seiner Heimat ist.
Klar machen, damit meinen Sie jetzt nur für die praktische Umsetzung, das wären so Informationskampagnen, Kommunikationsoutreach oder so, stellen Sie sich das vor?
Ich stelle mir da vor, wir müssen hier bei der Jugend ansetzen, die, glaube ich, nach wie vor stark von der Familie dominiert wird, dass diese Menschen erkennen, was für ein tolles Land grundsätzliches ist, wo man lebt. Und auf der anderen Seite diesen heimischen Österreichern, Stichwort Landesrat Waldhäusl, der ja Angst hat, dass seine Enkeln zur Waffe greifen müssen, um dieses Österreich zu verteidigen, auf der anderen Seite auch klar zu machen, dass sie nicht die Einzigen in diesem Land sind und nicht Menschen erster Klasse sind, weil irgendjemand muss ja ihren, verzeihen Sie mir, wenn ich das jetzt so sage, ihren Opas und Omas im Seniorenheim ja auch den Popo putzen. Okay? Das heißt, ich würde hier zweifach ansetzen, um beide Bevölkerungsbestandteile sozusagen aufzuschlauen, dass es nur gemeinsam geht.
Okay, danke, Herr Sascha. Frau Schonitsch, während Sie darauf antworten, ich schließe mich gleich an. Sie betreiben auch eine Agentur, die gezielt auf die Ansprache von Geflüchteten und Migrantinnen spezialisiert ist. Wissen also, was die wahrscheinlich hören möchten oder was die interessiert oder wie man sie anspricht. Genau, was sagen Sie zu der Erfahrung von dem Herrn Sascha?
Ja, es entsetzt mich, das, was er erzählt hat, dass jemand vom AMS sagt, wenn jemand Ali heißt, kriegt er, sozusagen ist die Chance, einen Job zu bekommen, ein Sechstel von dem, was jemand, der Albert heißt, wahrscheinlich bekommt. Es wundert mich, dass das immer noch so ist, denn man braucht sich ja nur anzuschauen, im Baugewerbe, im Handel, in den Restaurants. Wir sehen sehr, sehr viele Arbeitskräfte, die offenbar nicht gebürtige Österreicher sind. Und darum wundert mich, dass das bei den Arbeitgebern noch nicht durchgeschlagen hat. Tatsache ist, dass gerade, und das sieht man europaweit, dass gerade die viel beschimpften irregulären Migranten die am stärksten Ausgebeuteten sind in Europa. Die arbeiten vor allem in der Landwirtschaft und in sehr vielen prekären Bereichen. Mit Lohndumping, die kriegen kaum genug, also weit unter dem üblichen Minimum für die Einheimischen. Und darum wundert mich jetzt diese Aussage. Aber man lernt nie aus, wie tief offenbar die Vorurteile sitzen.
Ja, grüß Gott.
Grüße Sie.
Ich wollte in dieser Diskussion Folgendes sagen. Zuerst einmal an die Replik des letzten Anrufers.
Ja.
Wir sollen darüber nachdenken, wenn wir alt sind, wer wird uns dann den Popo auswischen, wenn die Migranten nicht da sind? Ich glaube, niemand nimmt Tod und Gefahr auf sich, nur um bei uns in Europa den alten Menschen den Popo auszuwischen. Ja? Und zweitens möchte ich auch nur sagen, dass die Dame, die hier vorträgt, auch vom Vorurteil nicht frei ist. Denn dass sie sagt, die meisten Ressentiments gegen Ausländer oder Immigranten sind am Land oder bei Bauern oder bei sonstigen, die nicht in der Stadt leben, scheint mir auch ein bisschen vorurteilsbehaftet. Und Folgendes, wissenschaftlich erwiesen ist, wenn in einer Bevölkerung mehr Zuzug ist von ausländischen Menschen, Personen, Immigranten, Flüchtlingen und so weiter, als 10%, dann wird das von der Gesamtbevölkerung als unangenehm empfunden. Ja? In Wien zum Beispiel sind es 46% laut Salzburger Nachrichten vom Samstag. Also ich finde, man sollte auch ein bisschen diese Verallgemeinerungen, dass sofort jeder, der anders ausschaut, scheel betrachtet wird. Ja, das wird von einigen wenigen lanciert vielleicht, die psychische Probleme haben und die sehr laut schreien. Ja, aber ich glaube, im Großteil und Großen und Ganzen kann man das nicht so über die Gesamtbevölkerung ausbreiten. Ich würde mehr Ehrlichkeit und mehr Genauigkeit fordern. Das wäre wichtig.
Okay, ja, danke, Frau Laudnecker. Schauen wir, was wir damit machen. Frau Schunitsch?
Ja, also zum Ersten, das sind nicht Vorurteile von mir, sondern ich habe Studien zitiert, die ich gelesen habe. Das heißt ja nicht, dass jeder einzelne Landwirt oder jeder einzelne Pensionist, Pensionistin Vorurteile hat, aber da habe ich einfach nur Studien zitiert, so wie es zum Beispiel den Antisemitismus ohne Juden gibt, dass Menschen, denen niemals ein Jude begegnet, die starke antisemitische Gefühle haben. Aber das sind einfach Daten aus der Vorurteilsforschung. Sie haben etwas Wichtiges angesprochen, Frau Leubnecker. Man soll auch die Ängste und das Unbehagen der Bevölkerung ernst nehmen. Und natürlich gibt es Unbehagen. Wenn in der Schule, ich weiß nicht, 60-70% der Kinder nicht gut Deutsch können, dann möchte ich unter Umständen mein Kind dort auch nicht hinschicken, weil ich möchte ja, dass es gut Deutsch lernt. Das ist aber, und das ist der Unterschied zwischen einem faktenbasierten Diskurs und einem Vorurteilsdiskurs, das ist ja nicht die Schuld dieser Kinder, sondern die hätten ja ordentliche Vorschulen haben müssen, die hätten die Möglichkeit der Deutschförderung haben müssen, kleinere Klassen und so weiter, um dem nachzuhelfen. Migrantinnen und Migranten wohnen typischerweise in Gegenden, wo die Wohnungen billig sind. Das heißt, da sind sie schlecht. Da sind die schlechten Viertel. Und dann sagt man, ja, das ist ein schlechtes Viertel wegen der Migranten. In Wirklichkeit ist es ein schlechtes Viertel. Und darum sind die Migranten hingezogen, weil sie sich's dort leisten können. Also das hat einfach immer wieder viele Aspekte und das muss man berücksichtigen. Und man soll eben das Unbehagen der Leute ernst nehmen. Es gibt, und natürlich gibt es auch Probleme. Natürlich gibt es auch Leute, die sich vorstellen, dass sie in einen anderen Kulturkreis kommen, eben nach Österreich zum Beispiel, und dort genauso weiterleben wie zu Hause. Und das funktioniert eben nicht ohne Reibereien, oft übrigens auch in der eigenen Familie zwischen den Generationen. Da haben Sie vollkommen recht. Und Wien macht schon vieles auch richtig. Ich glaube nicht, dass das Wien ein besonders schlimmes Pflaster ist für Menschen aus anderen Gegenden. Denn wir haben keine wirklichen Ghettos. Wir haben keine Gegenden, wo sich die Polizei nicht reintraut. Und auch wenn das immer wieder behauptet wird, es gibt keine Gegenden, wo ich mich in der Nacht fürchten würde in Wien. Das heißt, da wird schon einiges auch richtig gemacht. Und wenn ich so auf den Markt gehe am Samstag, ich wohne in Floridsdorf, wenn ich da auf den Schlingermarkt gehe, da ist so ein lustiges Gemisch von Leuten aus allen Gegenden und allen Sprachen. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, ja, das passt, das ist Wien. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die 46% in Wien, da gehören Leute wie ich auch dazu, wo man beim Familiennamen und bei der Geburtsurkunde sieht, dass ich nicht in Österreich geboren bin, aber sonst, glaube ich, bin ich sozial nicht extrem auffällig. Und viele andere auch, die eben Migrationshintergrund heißt ja, dass man im Ausland geboren ist oder dass ein Elternteil im Ausland geboren ist. Also mein Sohn, der hier geboren ist, hat demnach auch Migrationshintergrund. Und damit verfälschen die Statistiken natürlich einiges. Und wann hört der Migrationshintergrund auf? Nach welcher Generation? Wann ist man nicht mehr Migrant oder Migrantin?
Wir schauen noch zu den wieder zu den Neuangekommenen. Die Frau Friedl hat uns angerufen. Hallo.
Grüß Gott, ich heiße Friedi mit Vornamen.
Friedl.
Ich möchte Ihnen bitte sagen, ich habe gehört von jungen Flüchtlingen, die in Österreich in Riesenlagern zusammengepfercht werden. Ich kann es nicht anders nennen. 500, 600 Leute, die keine Möglichkeit haben, ordentlich was zu lernen, Deutsch zu lernen. Im Vergleich dazu hat mir ein Herr erzählt, der ist mit 5, 6 Jahren noch nach dem Zweiten Weltkrieg nach Österreich gekommen. Seine Familie hat bei Bauern zum Arbeiten angefangen. Und natürlich ist denen auch nicht alles wunderbar gegangen bei den Bauern. Aber sie haben Deutsch gelernt, sie waren integriert. Und der Herr hat ein Handwerk gelernt, hat eine Firma gegründet und alle seine Kinder haben studiert. Das ist etwas anderes. Und dann darf ich noch eine Bemerkung machen. Die Regierung hat gesagt, sie wollen sich Krankenschwestern aus Vietnam holen. Und wo ich... Und das empfinde ich als modernen Kolonialismus. Krankenschwestern aus Vietnam, weil die brauchen ihre Krankenschwestern selber.
Zu dem Punkt komme ich gleich. Ja, vielen Dank, Frau Friedi. Da haben wir auch noch einige Mails dazu. Fangen wir zuerst einmal beim Ankommen und bei den Perspektiven an. Sie wollten über Minderjährige reden. Die Asylkoordination berichtet immer wieder in Aussendungen vor ein paar Wochen, auch in dieser Sendung zuletzt, von Fluchtweisen, die aus österreichischen Erstaufnahmezentren einfach verschwinden, weil bevor die Integration anfängt, sind sie einmal eine Zeit lang als Asylsuchende jetzt in der Bundesbetreuung und die ist für sowas wie Integration eigentlich formal noch gar nicht zuständig und dann ist niemand zuständig. Und dann haben wir unbegleitete Minderjährige, dreistellige Zahlen pro Jahr, von denen die dann einfach verschwinden, von denen man vermutet, sie sind in andere Länder weiter, was Sie vorher gesagt haben, vor allem Richtung Deutschland weiter gereist, wobei das Wort gereist hebt da schwer, da ist auch wieder, kommt dann das Schlepperwesen ins Spiel, denen man die ausliefert eventuell. Da ist es leicht zu sehen, dass man das in keinem anderen Kontext jemals zulassen würde, dass man von Kindern nicht weiß, wo sie sind. Ja, dass da auch wieder diese Haltung dahinter steht, naja, braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt, Hauptsache nicht bei uns. Ja.
Das ist überhaupt ein Ansatz in der Migrationspolitik. Wir haben kein Problem mit Flüchtlingen, solange sie nicht bei uns sind. Solange sie durchziehen oder irgendwo aufgehalten werden, soll Griechenland alle behalten, weil ja, das ist das Einfallstor, sollen sie, ich weiß nicht, mit hunderttausenden Flüchtlingen konfrontiert sein und uns geht das nichts an, wir verteilen nicht. Österreich war zwischen 1997 und 2007 Schengen Außengrenze, ja, bevor Ungarn beigetreten ist. Und da kann ich mich erinnern, hat vor allem die damalige Innenministerin Prokop, aber auch andere Innenminister in dieser Zeit, haben immer sehr, sehr für die Verteilung von Flüchtlingen geworben und gesagt, das kann ja nicht sein, dass man nur, weil man sozusagen einen geografischen Nachteil hat, weil man zufällig an der Außengrenze ist, dass man die alle nehmen muss. Schwupps, kaum ist man nicht mehr an der Außengrenze, ist man durchaus bereit, dass die anderen alle aufnehmen. Also dieses, nur nicht dieses Floriani-Prinzip, Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd's andere an, umgelegt auf die Migration, ist dann ungefähr so, mir ist es wurscht, wo die sind, solange sie nicht bei mir aufschlagen. Aber zu etwas, was die Frau Friede gesagt hat, ja, möchte ich hier ganz zustimmen. Es gibt so die Idee, dass es gut ist, die Leute in großen Heimen unterzubringen. Und dort sitzen sie herum, haben nichts zu tun, sind frustriert, kennen niemanden, lernen keine Österreicher kennen. Ich habe oft Flüchtlinge interviewt, die gesagt haben, ich gehe in einen Deutschkurs und dann komme ich zurück ins Flüchtlingsheim und da kann ich mit niemandem Deutsch reden und vergesse alles wieder. Die wirklich erfolgreichen Integrationsgeschichten, die ich gesehen habe, sind in den kleinen Gemeinden. Und da funktioniert es. Da werden die aufgenommen, da werden auch irgendwelche blöden Buben, denen ihnen irgendwas einfällt, was sie nicht tun sollten, Einheimischen wie Nicht-Einheimischen, denen die werden zurechtgewiesen. Also diese soziale Kontrolle geht aber auch einher mit einer Integration und mit einer massiven Unterstützung. Und warum man das nicht macht, es ist immer wieder auch bei meinen Lesereisen merke ich, dass die Leute in den kleinen Orten sagen, wir würden gern welche aufnehmen, aber sie schicken uns keine.
Renate Schneider hat uns per E-Mail geschrieben, Fall, Doppelpunkt, sehr erfahrene 45-jährige Allgemeinärztin aus Lateinamerika, mit Österreicher verheiratet, war in verschiedenen Ländern jahrelang tätig, muss in Österreich die gesamte Medizinausbildung nochmals machen, als sie fertig ist, bekommt sie keine Stelle zum Formulieren. Wir haben übrigens einen Ärztemangel, schreibt die Hörerin. Frau Wagner schreibt uns, ich sehe in Österreich nicht einmal den Willen zu einem Zuzug von qualifizierten Arbeitskräften gegeben. Beispielsweise müssen junge Menschen, die aus Drittstaaten wie Russland oder Ukraine zu uns kommen, erstens den Master machen und dann nach Abschluss ihres Studiums ein relativ hohes Einkommen nachweisen, immer wieder behördliche Hürden gestellt. Wer kann das schon? Genau, der Kernsatz ist, also diese qualifizierte Arbeitskräfte, ja, was man immer hört. Unsere Hörerinnen zweifeln das auch an.
Ja, das klingt immer schön in den politischen Reden. Wir wollen die Hochqualifizierten, die Schlüsselkräfte wollen wir haben. Und dann kommen Leute, zum Beispiel, weil sie flüchten mussten, mit all ihren Qualifikationen und können und haben die allergrößten Schwierigkeiten, ihre Diplome zu nostrifizieren, also anerkennen zu lassen. Sie haben die allergrößten Schwierigkeiten und sie werden behandelt wie, wie Anfänger, gerade medizinisches Personal, erfahrene Ärztinnen und Ärzte, die dann nicht einmal eine Spritze geben dürfen. Das ist für die Menschen persönlich demütigend. Und es ist ein volkswirtschaftlicher Wahnsinn, so etwas zu machen. Und da, glaube ich, das wäre vielleicht auch eine Aufgabe für eine Integrationsministerin, sich mal anzuschauen, wie man die beruflichen Qualifikationen, die die Leute mitbringen, auch leichter und schneller in den europäischen Arbeitsmarkt integrieren kann.
Wobei, das geht ja, wenn man will. Also bei den Ukrainerinnen geht es ja anscheinend jetzt. Oder ist es relativ schneller gegangen mit diesen Blue Cards oder was es da alles Mögliche an Maßnahmen gibt. Also
als die ersten Ukrainerinnen gekommen sind, hauptsächlich sind es ja Frauen, ja, da hat es geradezu ein Bedauern gegeben. Da haben viele gesagt, ja, die fahren ja durch, die bleiben ja gar nicht da in Österreich. Wieso bleiben die nicht? Also da wird schon mit zweierlei Maß gemessen, wer die willkommenen und wer die nicht willkommenen Ausländerinnen und Ausländer sind.
Und zu dem Willkommen und Nicht-Willkommen, da haben wir auch noch zwei Mails. Der Franz Greiner schreibt uns, ist es nicht unverschämt von uns, wenn wir ausgebildete Fachkräfte vom Ausland haben wollen. Wir könnten ja selber die Ausbildung übernehmen und diese Kosten nicht viel ärmeren Ländern überlassen. Und der Herr Biskup schreibt, die Forderung nur qualifizierter Zuzug, richtig qualifiziert in unserer Wahrnehmung, schreibt er, empfinde ich als sehr zynisch und egoistisch. Das ist Brain Drain. Übrig bleiben in den Herkunftsländern die Unqualifizierten, von denen die Welt dann erwartet, dass sie ihr Land aufbauen. Seitens der entwickelten Länder, Anführungszeichen, folgen dann gönnerhafte Entwicklungshilfe für die Braingedrainten. Andererseits seitens der politischen Rechten, die Diktion, denen ist eh nicht zu helfen, sollen schauen, wie sie weiterkommen. Vielleicht zum Schluss noch, es hat auch was damit zu tun, mit dieser Vorstellung, von der Sie gesprochen haben, man weist jemanden an der Grenze ab und die Person löst sich dann in Luft auf. Wenn wir sagen, okay, jetzt dich möchten wir nicht. Wir hatten vor kurzem in der Sendung Shalini Randeria zum Thema demografische Entwicklung, wo natürlich Zuzug auch ein Thema ist. Hat auch ein Hörer dann gesagt, ja, man möchte gezielt und punktuell auswählen, wer zu uns kommt. Und jetzt denke ich mir nur, die Personen, die wir dann abweisen, die sind ja dann auch wo. Also irgendein Land wird es sein, das sich damit auseinandersetzen muss oder eine Umgangsform mit Migrationsdruck finden muss. Seien es dann die Erstaufnahmeländer nach Dublin oder seien es die, die gerade an der Grenze liegen oder die, die auf der anderen Seite der Grenze liegen oder wer auch immer. Also dieses, bös gesagt, Shopping, was die Frau Friedi auch gesagt hat, nach den Qualifizierten, das geht sich ja allein schon nicht aus.
Und genau deswegen predige nicht nur ich, sondern viele andere Migrationsforscherinnen und Forscher eine neue ganzheitliche Sicht. Zum einen ist die Herkunftsländer ansehen. Es ist für Herkunftsländer nicht gut, wenn die Mittelklasse, wenn die guten, ausgebildeten, ehrgeizigen jungen Leute alle weggehen, weil sie zu Hause keinen Job kriegen. Die kommen dann zu uns und arbeiten unter Qualifikation übrigens. Also man muss sich anschauen, was sind die Gründe für die Migration. Ich bin nicht der Ansicht, dass Migration per se was Gutes ist. Sie ist auch nicht per se was Schlechtes. Sie ist ein Phänomen, das gemanagt gehört. Und also erst einmal anschauen, wie man den Entwicklungsländern oder den Herkunftsländern helfen kann, ihre Leute zu behalten. Rumänien hat 3 Millionen Menschen verloren seit dem Eintritt in die EU. Was bedeutet, das sind junge, gut ausgebildete Leute, für die Rumänien bezahlt hat. Der Steuerzahler hat bezahlt, dass die ausgebildet werden. Und das sind natürlich auch die Generationen, die Familien gründen, die Kinder haben. Das heißt, wir haben einen Bevölkerungsschwund. Ähnlich geht es in Polen. Ganze Jahrgänge von Universitätsabsolventinnen und Absolventen aus Kroatien zum Beispiel gehen oder überhaupt aus den Balkanländern gehen weg. Und das setzt sich dann fort bis in afrikanische Länder.
Und ja, bitte.
Da muss man einfach sich überlegen, wie kann man das managen, wen will man bringen, aus welchen Gründen die man herbringt, die muss man auch anständig behandeln und wie kann man den Herkunftsländern helfen, auch ihre Leute zu behalten. Man hat gerade in der Covid-Krise gesehen, dass eben das Personal, das medizinische Personal dann in den Herkunftsländern gefehlt hat.